Und das ist wegen der Auferstehung, das ist das Thema von Kapitel 15. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat. Damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Wenn ich aber gekommen bin, so will ich solche, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem hinbringen. Wenn es aber der Mühe wert ist, dass ich hinreise, so sollen sie mit mir reisen. Daher, wegen der Auferstehung, seid fest und unerschütterlich und überreich im Werk des Herrn. Woher wissen wir, ob wir die Auferstehung wirklich verstanden haben? Ob wir wissen, was die Auferstehung bedeutet? Ein Stück weit sagt Paulus hier, an dem, wie wir leben. Und ganz konkret am Werk des Herrn, in der Art und Weise, wie wir mit unserem Geld umgehen. Die Bereitschaft, notleidende Geschwister zu unterstützen, zeigt wahre Auferstehungshoffnung. Es ist ein sehr enger Zusammenhang zwischen Lebensgestaltung und theologischen Überzeugungen. Es geht hier um Geld. Und Geld ist immer spannend. Es gibt ja das Sprichwort, Geld regiert die Welt. Und das gibt es wohl auch in vielen Sprachen, in leicht abgewandelter Form, aber das ist etwas, was irgendwie auf der ganzen Welt auch gilt. Geld ist Macht. Geld bringt Einfluss, Sicherheit, Luxus, Genuss. Und über Geld zu reden, ist nicht immer einfach. Auch in Gemeinden kann es manchmal ein heikles Thema sein. Geld kann auch gefährlich sein. Paulus schreibt in 1. Timotheus, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Und Jesus Christus sagt selbst, es ist sehr schwer für einen reichen Menschen in das Reich Gottes einzugehen. Geld hat so eine Eigenschaft, eine Kraft. Am Geld können wir sehen, was unsere wirklichen Überzeugungen sind. Manchmal fällt es uns leicht, unsere Überzeugungen irgendwie in Worte zu fassen und zu sagen, ich glaube das. Aber ob das wirklich stimmt, ob unser Herz das auch wirklich glaubt, kann man manchmal besser ablesen an unserem Umgang mit Geld. Geld hat so die Eigenart, die wahren Überzeugungen im Herzen offenbar werden zu lassen, was uns wirklich wichtig ist. Und auch in der Gemeinde spielt Geld eine wichtige Rolle und kann uns viel über uns selbst lehren und zeigen. Im Neuen Testament lesen wir relativ viel, an vielen Stellen auch über Geld. Und so auch heute Morgen an dieser Stelle im Korintherbrief. Wobei man sagen muss, das ist hier keine allgemeine Abhandlung über Geld, sondern Paulus spricht hier zu den Korinthern aus einer ganz konkreten geschichtlichen Situation und zu einem konkreten Anlass. Es geht nämlich um Sammlungen für die notleidenden Christen in Jerusalem. Es ist nicht schlecht, wenn wir uns mal einfach die Hintergründe noch mal ein bisschen vor Augen führen. Hier ist es so eine beiläufige Erwähnung. Übrigens bezüglich der Sammlungen und das Geld geht dann nach Jerusalem. Viel mehr steht da nicht. Aber wenn man das Neue Testament mal anschaut, dann finden wir an ganz vielen Stellen eigentlich Informationen zu genau diesem Anlass. Und das ist sehr interessant. Wie kam es eigentlich überhaupt dazu, dass in Jerusalem die Christen Not litten? Spannende Sache. Wir lesen ganz am Anfang von Pfingsten. Der Heilige Geist kommt auf die Jünger. Es gilt als die Geburtsstunde der Gemeinde. Viele kommen zum Glauben nach der Pfingstpredigt, mehrere tausend. Und sie sind alle beisammen. Und wir haben, denke ich, mit Martin vorletzte Woche auch darüber nachgedacht, was die Kennzeichen der Gemeinde waren damals: Brotbrechen, Lehre der Apostels, Gebet. Und in diesem Zusammenhang, ein paar Verse später, liest man, dass sie auch sich finanziell aneinander beteiligt haben. Und jeder hat so ein bisschen beigesteuert, um zu gucken, dass ganz niemand Not leidet. Und später in Kapitel 4 ist es dann so ausdrücklich erwähnt: Nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre. Es war ihnen alles gemein. Also die haben alles gemeinsam gehabt. Ziemlich spannend. Also sowas wie eine Art Gütergemeinschaft. So ganz am Anfang von der Gemeinde in Jerusalem. Die ersten Christen. Was wissen wir noch über die Gemeinde, diese frühe Gemeinde? Wir wissen auch, dass es auch einige gab, die nicht viele Mittel hatten. Deswegen gab es ziemlich früh schon das Problem mit den Witwen. Es gab eine Witwenversorgung und es gab eine ganze Gruppe von Witwen, die übersehen wurden. Also die haben recht viele Leute gehabt, die Unterstützung gebraucht haben. Und dann gab es auch noch äußere Umstände, eine Hungersnot. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 11. Eine Hungersnot hat die Region gebeutelt. Und spannend in diesem Zusammenhang lesen wir auch, dass Paulus und Barnabas mit einer Gabe von Antiochien geschickt wurden, um die Gemeinde in Jerusalem finanziell zu unterstützen. Und es gab auch Verfolgung. Also es gab alle möglichen Einflüsse und Umstände, die dazu geführt haben, dass irgendwann über die Jahre die Gemeinde in Jerusalem ziemlich zu kämpfen hatte. Sie litten Not. Und diese Gütergemeinschaft der ersten Tage, das scheint irgendwie nicht mehr ausreichend gewesen zu sein. Das hat nicht mehr gereicht, um alle zu versorgen. Das ist nur nebenbei, aber es ist mal ganz interessant, darüber nachzudenken. Manchmal schauen wir in die Apostelgeschichte und überlegen, ja, wie muss Gemeinde heutzutage aussehen? Wir wollen es den früheren Christen nachmachen, wir wollen neutestamentliche Gemeinde sein. Und manchmal findet man auch Geschwister, die sagen, ja, schau, da steht doch Gütergemeinschaft. Das ist das Modell. Genauso müssen wir es machen. Dann sind wir neutestamentliche Gemeinde. Aber es ist interessant, dass wir von dieser Gütergemeinschaft nur am Anfang lesen. Später lesen wir nichts mehr davon in Apostelgeschichte. Ist auch interessant, dass zum Beispiel wir das niemals von irgendeiner Heidengemeinde, also eine Gemeinde, die auf den Missionsreisen entstanden ist, da lesen wir niemals von so einem Projekt, von Gütergemeinschaft. Es gibt nirgends einen Befehl der Apostel, dass Gütergemeinschaft notwendig ist oder der beste Weg ist. Das heißt, das ist hier eine relativ besondere Situation. In dieser Zeit war es vielleicht genau das Richtige. Aber es ist nicht gesagt, dass das das langfristige Modell ist für alle Gemeinden überall, um langfristig zu überleben. Und auch die Geschichte, muss man sagen, die Geschichte der Kirche zeigt, dass dieses Konzept manchmal auch mit Problemen verbunden ist. Das ist nicht selten sind es irgendwelche sektierischen Gruppen, die sich abkapseln und sagen, ja, wir wollen Gütergemeinschaft machen und die starten mit ganz viel Elan, aber die werden auch ein bisschen merkwürdig und irgendwann verläuft sich das. Wie auch immer, nur so nebenbei. Das, was am Anfang gut war und funktioniert hat, ist nach einigen Jahren durch verschiedene Umstände einfach nicht mehr so gut gewesen. Es hat nicht mehr gereicht. Und diese Geschwister leiden jetzt Not in Jerusalem. Die haben Hunger. Und Paulus möchte die Korinther dazu ermutigen, diesen Geschwistern zu helfen. Das ist sein Anliegen. Die Gnade des Gebens. Paulus möchte den Korinthern klar machen, dass im Geben viel Gnade ist. Warum? Nun, zum einen gibt es natürlich sowas wie Nächstenliebe. Ganz einfach. Wenn ich als Mensch sehe, dass jemand Not leidet, und erst recht als Christ, wenn ich sehe, dass Geschwister Not leiden, wenn die Liebe Gottes in mir ist, dann muss das eine Art Nächstenliebe wecken. Dann möchte ich auch, dass diese Not gelindert wird. In 1. Johannes 3,17 lesen wir von genau diesem Anliegen. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ganz praktische Nächstenliebe. Sicher war das eine Motivation für Paulus, zu sammeln für diese Gemeinde in Jerusalem. Aber wahrscheinlich gab es auch noch ein Anliegen, was noch größer war für Paulus, nämlich die Einheit im Leib. Und da lohnt es sich auch wieder ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und mal das gesamte Bild zu betrachten, was wir im Neuen Testament finden. Über das Verhältnis zwischen Paulus und den Heidengemeinden aus der Missionsreisen, die gegründet wurden, und der Gemeinde in Jerusalem. Paulus hatte ja einen ganz besonderen Auftrag. Er war ganz besonders als Heidenmissionar unterwegs für den Herrn. Und auf seinen Reisen durch das Römische Reich ging er häufig zuerst zu den Juden in den Synagogen und hat Christus gepredigt. Aber häufig gab es da Ablehnung. Und was hat er denn getan? Er hat dann gerne den Heiden dann von Christus erzählt. Er bekam seine Berufung auch direkt vom Herrn selbst. Das heißt, er war unterwegs im direkten Auftrag des Herrn, speziell auch um Heiden das Evangelium zu predigen. Und das hat aber nicht allen Juden gefallen. Gerade in der Anfangszeit gab es viele Juden, die gesagt haben, Moment, wir sind das Volk Gottes. Christus ist unser Messias. Und ja, die Heiden dürfen gerne zu uns kommen, aber dann sollen sie erst Juden werden. Sie müssen erst werden wie wir, und dann dürfen sie Christus annehmen. Und das gab natürlich Spannungen. Es gab Kritiker von Paulus, gerade in Jerusalem. Und Paulus musste auch manchmal nach Jerusalem, um sich zu erklären, zu verantworten. Die haben gefragt, was machst du hier? Und er musste Rede und Antwort stehen und sagen, ja, das ist mein Auftrag von Herrn selbst und so mache ich es. Sicher etwas demütigend und manchmal frustrierend vielleicht auch. Aber es ist interessant, dass Paulus immer wieder um Einheit ringt, immer wieder versucht, Verständnis zu wecken. Man könnte sich eigentlich vorstellen, dass er irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt, wenn ihr so stur seid und nicht bereit seid, irgendwie euch zu verändern, wenn ihr so festgefahren seid, dann bleibt halt so. Ich gehe meinen Weg, ich weiß, dass ich im Recht bin, ich habe den Auftrag direkt vom Herrn, ich gründe meine Gemeinden und wir machen unser Ding. Dann könnt ihr bleiben da in Jerusalem, unter euch als Juden, und wir brauchen euch eh nicht. Aber das tat er nicht. Paulus hielt den Kontakt. Er hat immer wieder Gespräche gesucht. Er hat Reisen unternommen. In Kapitel 11 haben wir schon gesehen, er hat Spenden aus Antiochien zurückgebracht, um diese Gemeinde zu unterstützen finanziell. Er liebte die Urgemeinde. Er war immer wieder bemüht um Einheit im Leib zwischen Juden und Heiden. Das war ihm ein großes Thema. Und das merken wir, wenn wir die Briefe lesen, wie wichtig Paulus dieser eine Gedanke ist. Es gibt eine Einheit zwischen Juden und Heiden. Es geht nicht auseinander. Im Römerbrief lesen wir das, im Galater, in Epheser, an mehreren Stellen. Es ist ihm ganz, ganz wichtig, diese Einheit festzuhalten. Und diese Sammlung ist für Paulus eine Möglichkeit, diese Einheit in Christus ganz praktisch darzustellen, zu bestätigen, sichtbar werden zu lassen, erfahrbar werden zu lassen. Ich finde es sehr interessant. Vielleicht hätte ich an seiner Stelle gesagt, ja, die Hungersnot, ich weiß, was das ist. Das ist das Gericht Gottes. Ja, die sind stur, schau sie dir doch an. Die bleiben in ihren alten Wegen ganz verkrustet, starr bestehen. Sie sperren sich gegen das dynamische Wirken Gottes, des Geistes, die Freiheit in Christus. Sie sperren sich, schau sie dir doch an. Ja, ist doch kein Wunder, natürlich kommt ein Gericht. Aber Paulus nicht. Ganz hartnäckig hält er den Kontakt, sucht die Gespräche. Natürlich gibt es theologische Streitfragen, aber es bleibt nie dabei. Und immer wieder das Anliegen, denen auch was Gutes zu tun, zu segnen, sie zu unterstützen. Leon Morris sagt, es scheint so, als ob Paulus durch diese Sammlung aus den Heidengemeinden für die Juden in Jerusalem, die Judenchristen, als ob er versucht, nicht nur theologisch die Skepsis zu überwinden, sondern auch rein praktisch durch Liebe. Durch Liebe Skepsis überwinden. Spannend, sehr spannender Gedanke. Das vielleicht als kleine Frage auch an uns nebenbei. Wie gehen wir mit Menschen um, wo wir vielleicht theologische Diskussionen führen, andere Meinungen haben? Wie häufig ist es so, dass man dann eine Konfrontation irgendwie sucht und versucht, Recht zu haben? Ist ja auch in Ordnung. Wir sollen ja auch richtig denken. Und Paulus wollte auch in den wesentlichen Sachen Recht haben. Aber es war ihm nie genug. Es war nie nur das. Sondern er wollte auch immer auch die Geschwister gewinnen. Auch lieben. Es ist ganz spannend, wie wir miteinander umgehen. Wollen wir eine theologische Diskussion gewinnen oder wollen wir Geschwister segnen? Wie wäre es, wenn die Leute, mit denen wir unterschiedliche theologische Meinungen haben, von uns wüssten oder spürten, der liebt mich so sehr, dass er bereit ist, für mich zu opfern. Was würde das vielleicht in manchen Diskussionen den Ton verändern? Und bei Paulus war es so. Wenn wir dran denken, in der Apostelgeschichte, in Kapitel 20, 21, 22, worum ging es da? Paulus war auf dem Weg zurück nach Jerusalem. Unterwegs hat man ihm immer wieder gesagt, geh nicht. Wenn du gehst, wirst du gefangen werden. Und dein Leben wird bedroht werden. Und er sagt, das ist mir egal, ich bin auch bereit, für den Herrn zu sterben. Aber was war sein konkreter Anlass? Der war unterwegs, um diese Spende zu überreichen. Paulus war bereit, diese Spendenaktion selbst durchzuführen, obwohl er wusste, dass es vielleicht sein Leben kosten könnte. Aus Liebe zum Herrn natürlich, aber auch aus Liebe zu den Geschwistern, um die Einheit festzuhalten in Christus. Dass diese Spendenaktion wichtig ist für Paulus, merkt man auch daran, dass an den anderen Stellen im Neuen Testament, wo er über diese Spendenaktion spricht, er ganz interessante Begriffe verwendet. Für ihn ist es nicht nur ein bisschen Geld, was gesammelt wird. In 2. Korinther 8 spricht er davon, dass es Gemeinschaft darstellt. Die Spendenaktion ist Gemeinschaft. Manchmal reden wir über Gemeinschaft, Koinonia, und sagen, ja, ich wünsche mir mehr Gemeinschaft, dass wir mehr zusammen sind, oder ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellt, dass man sich versteht, austauscht, wie auch immer, Gemeinschaft. Aber für Paulus ist zum Beispiel Geld teilen. Das ist Gemeinschaft. Es ist Dienst. Es ist Gnade. Es ist Segen. Es ist auch sogar Gottesdienst. Ein interessantes Wort, was er verwendet, Liturgia. Da leiten wir unser Wort Liturgie ab. Was ist ein guter Gottesdienst? Geschwister finanziell zu unterstützen, die Not leiden. Für Paulus ist die Einheit im Leib etwas, was er sehr, sehr ernst nimmt. Was bedeutet uns die Einheit? Selbst die Einheit mit solchen, die vielleicht andere theologische Linien fahren als wir. Denn wir lesen in Apostelgeschichte 15, 5, auch wo diese Streitigkeiten sind. Ja, wo kamen die her? Das waren Pharisäer, die zum Glauben gekommen sind. Es gab eine Gruppe von Juden innerhalb der Gemeinde, die waren sehr konservativ geprägt, das waren Pharisäer. Und von Paulus wissen wir, dass sie eigentlich theologisch gar nicht unbedingt recht hatten. Aber diese Gruppe gab es in der Gemeinde und die wurden nicht einfach ausgeschlossen. Wir als Freikirchler sind manchmal sehr gut darin, uns abzugrenzen, zu sagen, ah, Moment, das ist ihr Lehre, das ist nicht ganz richtig, dann wir wollen nichts damit zu tun haben, halten wir lieber Distanz. Was auch oft richtig ist. Aber sind wir auch trotzdem in der Lage, da durch die Kontroversen hindurchzuschauen und die Menschen zu sehen und zu erkennen, dass sie auch Kinder Gottes sind, wenn sie an Christus glauben, natürlich, ist die Voraussetzung. Oder haben wir noch Liebe für sie? Wären wir bereit, für sie zu opfern? Wie ist unsere Haltung? Hier geht es nur um uns erstmal. In Christus gibt es keine Unterscheidung zwischen Juden und Heiden. Und Paulus ist selbst für die bereit zu opfern, die vielleicht in alten Strukturen noch ein bisschen festgefahren sind. Aber es gibt keine Unterschiede zwischen Juden, Heiden, zwischen Deutsche, Amerikaner, zwischen Perser und Pfälzer. In Christus sind wir eins. Und jeder, der ein Kind Gottes ist, der wirklich an Jesus glaubt, ist mein Bruder und meine Schwester im Herrn. Und da muss ich mich fragen, was bedeutet dann Einheit? Was ist mir Einheit wert? Auch wir als Gemeinde, wir sind Teil von dem ganzen Leib Christi, weltweit. Und wenn wir dann sehen, dass Geschwister leiden, dann kann es uns nicht kalt lassen. Es muss uns berühren. Deswegen ist es auch gut, dass Hildegard dieses Anliegen auch mitgebracht hat in der Mitgliederversammlung, für verfolgte Christen zu beten. Dass wir an die denken, die leiden. Das zeigt die Einheit des Leibes. Natürlich müssen wir gucken, wir können nicht an alle denken, die Welt ist groß und wir können auch nicht jeden finanziell unterstützen, aber da, wo wir vielleicht Beziehungen haben, da, wo wir die Kontakte haben, die Informationen, da sind wir gefragt, wie wir darauf reagieren. Tätige Nächstenliebe durch Spenden. Für Paulus war diese Einheit extrem wichtig und er war bereit, sehr viel dafür zu opfern. Das führt dann zu der Frage, wie? Wie kann sowas aussehen? Und hier wird es mal ganz praktisch. Ich finde es interessant, dass Paulus einen Plan hat. Es gibt eine gewisse Struktur. Er sagt es ja auch, genauso habe ich es in allen Gemeinden angeordnet. Also das ist eine Struktur, ein Plan, was er in allen Gemeinden so verbreitet. Und zwar, dass es eine wöchentliche Sammlung gibt. Das ist so seine Struktur, sein Plan. Und das ist ein vernünftiger Plan. Am ersten Tag der Woche soll jeder schauen, was habe ich an Geld? Und er soll das beiseite legen, so wie er es kann. Und auch das ist interessant, das ist absolut vernünftig. Manchmal haben wir vielleicht den Eindruck, dass das Geistgeleitete das Spontane ist. Und wir haben ein bisschen Angst davor, dass wenn zu viele Strukturen sind, dass dann das Wirken des Geistes irgendwie eingedämmt wird. Und das ist eine verständliche Angst. Denn das kann uns tatsächlich passieren, Dass wir irgendwann nur noch unsere Strukturen haben und denken, solange die Struktur läuft, ist alles in Ordnung und wir überhaupt gar nicht mehr auf Gott hören. Und vielleicht ganz verpassen, wenn er mal sagt, übrigens, was anderes ist dran. Aber Paulus hat keine Angst vor Plänen oder Strukturen. Auch die können geistgeleitet sein. Es gibt keinen Gegensatz zwischen Geist und Verstand oder Geist und Plan. Einmal die Woche prüfen, was ist an Geld zusammengekommen. Ist vernünftig. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich alle im eigenen Leben schon erfahren haben. Wenn wir uns keine Ziele setzen, wenn wir einfach in den Tag hineinleben und auch mit unserem Geld nicht überlegen, was wir damit anfangen wollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Geld ist in der Regel weg. Das geht ganz von alleine. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich weiß nicht, wie es geht. Das gibt sich von alleine aus. Deswegen sind wir doch so, dass wenn wir größere Projekte haben, dass wir uns in der Regel hinsetzen und einen Plan erstellen, vielleicht sogar beraten lassen. Wenn Eugen heute Morgen da wäre, könnte ich für Eugen Werbung machen. Wenn man ein Haus kauft, egal was, man muss irgendwo gucken, was sind die Einkünfte und es ist sinnvoll, die Abschläge vorher abzubuchen. Bevor man am Ende vom Monat merkt, ach, das ganze Geld ist übrigens schon wieder weg. Und wofür? Und dann überlegt man und merkt, eigentlich für Sachen, die gar nicht so wichtig waren. Warum nicht auch in geistlichen Dingen danach handeln, nach diesem Prinzip? Es ist nicht eine Zwangsjacke, es soll uns nicht einschränken, sondern es soll uns helfen, dass wir nicht überrascht sind und irgendwann leer dastehen. Das ist nämlich genau das, was Paulus sagt. Ich möchte nicht, dass, wenn ich dann komme, dass alle dann anfangen, hektisch zu sammeln. Fang doch jetzt an. Jede Woche einfach gucken, was Gott dir geschenkt hat, ein bisschen beiseite legen. Und wenn ich dann komme, dann habt ihr schon alles zusammengespart und dann müssen wir es nur sammeln und übergeben. Sehr vernünftig. Und da steht auch ein paar nette Worte, ein jeder. Es gilt für alle. Es gilt nicht nur für die Reichen in der Gemeinde. Ein jeder. Es gilt auch für Kinder. Kinder haben auch Taschengeld zum Beispiel. Warum nicht einmal im Monat, wenn man sein Taschengeld bekommt, einen Teil beiseite schaffen? Wir machen ja jedes Jahr in der Regel eine Spendenaktion als Gemeinde zur Richtung Weihnachtszeit. Häufig war es, dass wir Geschwister in Syrien, notleidende Geschwister unterstützt haben. Dieses Jahr war es die Bibelliga. Gute Sachen. Ja, wie wäre es? Warum nicht jetzt anfangen, vielleicht ein Spendensparbuch einzurichten? Monatlich etwas einzuzahlen. Und dann, wenn die Spendenaktion im Dezember kommt, dann sind wir gerüstet, wir sind vorbereitet. Da können wir aus den Vollen schöpfen. Auch mit Taschengeld kann man das machen. Und es spielt keine Rolle, wie viel es letztendlich ist. Das wissen wir. Jesus sagt es, als er die Witwe sieht, die gerade ihr Centstückchen in die Kasse reinwirft. Es ist das, was wir bringen können. Das kann Gott segnen. Paulus macht uns Mut, hier einfach praktisch zu denken. Nicht nur in den weltlichen Dingen, wenn ein Autokauf ansteht oder irgendwas anderes, sondern auch in den geistlichen Dingen. Wenn uns das Reich Gottes wichtig ist, dann darf sich das ruhig auch in unsere Kontoführung zeigen. Dass wir Daueraufträge vielleicht einrichten, dass wir schauen, dass das, was wichtig ist, gleich von Anfang an geklärt ist. Und das führt dann zu einer ganz, ganz spannenden Frage. Wie viel? Wie viel sollen wir denn geben? Na, was sagt Paulus genau? Je nachdem er gedeihen hat. Was heißt das? Das ist nicht sehr konkret. ist relativ offen. Da ist ein bisschen Interpretationsspielraum. Da gibt es Unterschiede, wie wir das empfinden, wie wir das einschätzen. Hier wird keine Zahl genannt. Und es ist interessant, das Neue Testament ist da auch schwierig zu fassen. Es gibt nicht so die ganz klare Regel, die Summe, die für immer gilt. Also im Alten Testament kann man sehr gut diesen Gedanken des Zehnten ableiten. Sicher ein wertvoller Anhaltspunkt. Aber wenn wir zum Beispiel von Zachäus lesen, nachdem er Gott, also Jesus begegnet ist und diese Veränderung erlebt hat in seinem Herzen, die Vergebung, der hat gesagt, ich gebe 50% von meinem Habe. Und was hat Jesus vom reichen Jüngling gefordert? Alles. 100%. 10%, 20%, 50%, 100%. Lauter verschiedene Zahlen. Was ist nun das Richtige? Wie viel muss ich denn nun geben? Sag's mir doch ganz klar und eindeutig, Paulus. Je nachdem er gedeihen hat. Wenn wir fragen, wie viel muss ich geben, dann fragen wir vielleicht falsch. Darum geht's ja gar nicht. Es ist ja nicht so, dass wir so viel geben müssen. Das klingt so, als ob, ja, wenn ich das gemacht habe, dann ist Gott zufrieden und mit dem Rest kann ich dann tun, was ich will. Aber darum geht es gar nicht. Das Evangelium ist nicht ein Regelwerk, wo wir dann irgendwelche Sachen abhaken können und sagen, jetzt habe ich das getan, was ich muss, jetzt ist Gott mit mir zufrieden. Jetzt kann ich mich um meine Sachen kümmern. Sondern es ist eher so, dass Gott uns als Person sucht. Er will unser Herz ändern. Hier in 1. Korinther 16 hat Paulus noch nicht sehr viel zur Frage der Motivation gesagt. Aber später tut er das. Das mit der Spendenaktion hat wohl nicht funktioniert in Korinth, muss man sagen, leider. Das wissen wir, weil im 2. Korintherbrief Paulus wieder das gleiche Thema aufgreift, Kapitel 8 und 9. Da ist wieder das Thema Spenden und er ist schon ein bisschen frustriert. Und man merkt schon, es hat nicht so richtig geklappt und er versucht, ihnen Mut zu machen, kommt, ihr habt es doch angefangen, zieht es auch durch. Und er zeigt die Mazedonier, die als Beispiel viel gegeben haben und versucht, sie motivieren. Und da schreibt er ganz viel darüber. Viel ausführlicher über diese Spendenaktion und was motivieren soll. Und hier einfach zwei Gedanken, die wir finden. In 2. Korinther 9, Vers 7 schreibt er, jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Das ist es, worum es geht. Gott sucht fröhliche Geber. Gott sucht Menschen, die geben wollen. Deswegen sagt er nicht, das ist hier eine Prozentzahl oder eine Summe. Und dann, ja gut, so viel muss ich, wie viel muss ich, so viel, okay, mache ich. Dann ist es erledigt. Darum geht es gar nicht. Das Evangelium ist niemals, dass wir Gott irgendwie was bringen müssen, damit er zufrieden mit uns ist und dass wir unsere Ruhe haben. Er will fröhliche Geber, er will Menschen, die von Herzen verändert sind. Wenn wir nach Muss fragen, dann haben wir das Evangelium vielleicht gar nicht verstanden. Die Frage ist nicht, wie viel muss ich geben, die Frage ist, wie viel darf ich geben? Wie hat Gott mich gesegnet? Wie viel darf ich für Geschwister geben, um ein Leid zu lindern? Das Evangelium ist keine Religion. Es geht nicht um Gebote, sondern es geht um, eigentlich geht es um eine Person, Eigentlich geht es um Jesus. Das Evangelium ist eigentlich die Geschichte von dieser Person, die so ungewöhnlich war und ist, dass mich das umhaut. Dass ich völlig fassungslos vor ihm stehe und merke, sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist einzigartig, eine Liebe, die ich sonst nirgends erfahren habe. Unvorstellbar groß. Und weil ich diese Liebe selbst sogar in Anspruch nehmen darf, verändert mich das. Es befreit mich von mich selbst und von mir selbst und diese Fragen, wie kann es mir gut gehen? Es fängt an, mein Herz zu verändern, dass ich auch einfach spontan auch was geben möchte, aus Dankbarkeit, aus Freude. Weil ich es spannend finde, dass ich Teil von seinem Wirken sein könnte, beitragen könnte, dass sein Reich kommt, dass Gutes geschieht, dass das Gute das Böse überwindet. Ein Beispiel, wie sowas aussehen kann, ist Zachäus. Eine ganz schöne Geschichte. Zachäus, ein reicher Mensch, sein Leben drehte sich ums Geld. Und dann begegnete er Jesus. Und Jesus sagt ihm nicht, übrigens Zachäus, wenn du es wirklich verstanden hast, dann gib die Hälfte weg. Sondern es ist Zachäus, der zu Jesus rennt und sagt, sieh Herr, ich gebe die Hälfte weg. Tim Keller schreibt über, oder sagt mal über diese Begebenheit, die Formulierung, wie Zachäus das dem Herrn bringt und präsentiert, erinnert ihn an ein Kind, was gerade was Schönes gemacht hat und was ziemlich sicher ist, das wird die Eltern freuen. Und dann rennt er zu den Eltern und sagt, Mama, Papa, schau mal, was ich gemacht habe. So eine ganz natürliche, gesunde Freude daran, dass ich bin mir sicher, meine Eltern werden das lieben. Er sagt, so klingt es für ihn, wenn Zachäus zu Jesus kommt und sagt, siehe Herr, das habe ich gerade von dir alles erlebt, siehe Herr, ich gebe die Hälfte. Ich freue mich einfach. Und warum kann er das tun? Weil er Jesus begegnet ist. Und das ist, worum es geht. Auch wieder in 2. Korinther 8, Vers 9 beschreibt es Paulus so, ihr kennt ja die Gnadentat unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde bettelarm für euch, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus sagt in Korinthern, schau diesen Jesus nochmal an, was er alles für euch gegeben hat. Denkt drüber nach. Lasst es in eure Herzen eindringen und frage dann, wie kann ich diese Freude teilen? Wie kann ich ein Segen sein für andere? Wie kann ich diese Liebe weitergeben? Wie viel darf ich geben? Was haben wir vom Evangelium verstanden, von der Auferstehungshoffnung in Christus? Lass uns um tieferes Verständnis bitten, darum ringen, dass wir immer mehr verstehen, was das Evangelium wirklich bedeutet. Und dann überreich sein im Werk des Herrn und gerade im Werk des Geben. Amen.